Wow, schon so viele von euch haben sich für die Live-Session am 1. April angemeldet. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn du auch noch dabei sein möchtest, dann ist jetzt höchste Zeit, dich anzumelden. Es wird eine sehr spannende Session. Ich gehe tief rein, was ich in den letzten 2 Jahren in meinem Leben verändert habe, wie du davon profitieren kannst, wie du selbst diese gewünschten Veränderungen für dich integrierst, dass du raus aus dem Hustle kommst, rein in eine gesunde High-Performance. Und das wird eine super spezielle, einmalige Einladung in dieser Live-Session geben für dich, wie du dieses Jahr wirklich in deine gesunde High-Performance kommst. Ich freue mich auf dich. Alle Informationen dazu findest du auf meiner Homepage. Hallo und herzlich willkommen zum Healthy High Performance Podcast. Ich bin Dr. Jana Scharfenberg, Ärztin, Ayurveda-Expertin, Mutter von 2 Kindern und Unternehmerin. Und ich habe eine Sache, die ich mit dir teilen möchte. Wie können wir alle ein ambitioniertes und erfolgreiches Leben führen, ohne dabei ins Burnout zu geraten oder unsere Gesundheit komplett zu ruinieren? Denn ich finde, Gesundheit ist der wichtigste Erfolgskatalysator, den wir haben. Und dazu gibt es diesen Podcast. Hier teile ich meine wichtigsten Tipps, Hacks und Einblicke, wie du als High-Performerin ein erfolgreiches Business für dich führen kannst, was dich gesünder, glücklicher und zufriedener macht. Freu dich auf inspirierende Gäste, tolle Tipps aus der Praxis und lass uns hier wirklich das alte Erfolgsbild hinterfragen und neue Wege gehen. Habe ich wieder ein unglaublich spannendes Interview für dich. Und zwar habe ich Tanja Frieden zu Gast. Tanja Frieden ist ehemalige Schweizer Snowboarderin und Olympiasiegerin und hat sich hier nach ihrer erfolgreichen Sportkarriere als Energie- und Transformationscoach einen Namen gemacht. Seit 2008 begleitet sie leistungsorientierte Menschen dabei, tief verwurzelte Blockaden, Glaubenssätze und innere Widerstände in kürzester Zeit in kraftvolle Zielenergie zu verwandeln. Und das geht natürlich super Hand in Hand mit einer gesunden High Performance. Das Gespräch ist sehr, sehr tiefgehend. Wir sind in unterschiedlichste Richtungen gegangen, haben darüber gesprochen, was Tanja aus dem Spitzensport für sich mitgenommen hat, wie sie selber mit inneren Widerständen umgeht, was ihre größten Learnings dabei sind, warum wir oft unsere Identität so knallhart an unseren Job knüpfen und wie wir das für uns ändern können. Es lohnt sich wirklich reinzuhören, weil da sind so viele Parallelen aus dem Sport für unsere gesunde High Performance drin und es ist ein wirklich spannendes Interview geworden. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Anhören. Liebe Tanja, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich freue mich schon ewig, dass du als Gast kommst und ich bin ganz, ganz neugierig, was du uns heute hier mit in diesen Raum geben möchtest. Aber erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank, Jana, dass ich da sein darf. Ebenfalls, ich habe mich wirklich riesig auf diese Zeit mit dir gefreut.
Ich glaube, vielen Schweizerinnen und Schweizern bist du wahrscheinlich ein Begriff, wenn die deinen Namen lesen. Vielleicht aber, ich sag mal, in der Dachregion ist für den einen oder anderen dein Name jetzt für eher das Thema, was du früher gemacht hast, was deine vorherige Karriere war, ein Begriff. Aber nimm uns mal mit, wer bist du, was ist so dein Background und was macht heute dein Leben aus?
Genau, also Tanja Frieden, ja, das ist schon ein Name, der in der Schweiz sofort konnotiert wird mit Snowboarden, mit meiner, sicher den Höhepunkt aus 14 Jahren Spitzensport, mit der Kulmination im Olympiasieg 2006, ist aber eben schon eine Weile her. Und da war ich 14 Jahre im Spitzensport, habe dort 32 Podestplätze erlebt, aber ganz viele Niederlagen. Und den meisten ist, wenn, dann der Olympiasieg im Kopf, die mich eben tangential kennen. Und was mich ausmacht, was ich heute tue, eben jetzt auch, ich bin schon länger unterwegs als Energie- und Transformationscoach für leistungsstarke Menschen, die eben auch vielleicht auch in der Öffentlichkeit stehen. Sonst ist man ja als Leader, als Unternehmerin sofort und dort begleite ich Menschen in Richtungswechseln, vor allem wenn die innere Erfüllung nicht mehr da ist, aber ich vielleicht ganz erfolgreich unterwegs bin und in diesem Gap von Hey, tell mich sogar selber noch Geschichten. Denn diese, das kenne ich natürlich auch von meiner Zeit, gerade als Olympiasiegerin, da bin ich, und das bin ich heute manchmal noch, bin einfach die Identität Olympiasiegerin. Aber was ich heute tue, schon seit 17 Jahren oder 16 Jahren mittlerweile, das wissen die wenigsten. Oder wer ist denn die Frau dahinter? Und in diesem Gap, dieses Tal der Wahrheiten von außen und innen, da habe ich mich lange Zeit bewegt und musste Lösungen finden. Und das ist auch mein Weg, wo ich Menschen begleite heute. Mit der Friedensakademie, die ja auch mittlerweile 10 Angestellte hat und wo wir auch Menschen in der Dachregion begleiten.
Wow, da steckt schon ganz viel drin. Ich habe 100 Fragen im Kopf dazu. Aber fangen wir mal damit an, weil ich glaube, das ist immer sehr interessant, wenn eine Person sehr intensiv in einem Bereich tätig war, über viele Jahre, Jahrzehnte natürlich, und das bei dir jetzt im Bereich des Spitzensports. Du hast in deiner Karriere bestimmt ganz viele Herausforderungen erlebt, ja, ganz viele Dinge, die wahrscheinlich sehr extrem waren, gerade vielleicht auch Wettkampfsituationen, gerade das Thema Niederlagen, gell, wir wollen ja alle immer das glänzende Podest sehen, ja. Und das erinnern wir uns, aber der Weg dahin ist natürlich mit Ups and Downs geprägt. Und wenn du da mal dran zurückdenkst, wie bist du damit umgegangen? Wie bist du mit dem Thema für dich umgegangen? Ich gehe da immer wieder raus, es ist ein Wettbewerb, ich versuche aufs Podest zu kommen, ich kann scheitern. Und ich mache trotzdem weiter. Wenn du da nochmal reindenkst, was kommt dir da? Was waren die Dinge, die herausfordernd waren und wie bist du auch dran geblieben?
Einen der ganz wichtigsten Punkte, als ich den Begriffen angefangen habe zu begreifen, und begreifen ist wirklich so im Körper zu spüren, eben nicht nur aus dem Kopf, dass ich wirklich ready sein muss, um zu verlieren. Also am Start zu stehen und wissen, dass Verlieren ist eine Option. Und das sagen, okay, ja, denn dann ist es eine Erfahrung, die ich heute lieber nicht machen möchte, aber es ist eine Option. In dem Moment werde ich weicher im Körper, werde ich agiler, weil der Körper an und für sich, inklusive der Seele, glaube ich, der weiß immer, was der nächste Schritt ist und was zu tun ist. Und dann gebe ich dem Leben auch Platz, dass das mit, weil Spitzensportler können ganz schon kopflastig sein. Und dort zu sagen, diese Option, die ist da. Das gibt mir eine Weichheit, eine Agilität, wo ich wiederum zurückgeworfen werde. Aber dann fokussiere ich mich, entscheide ich mich, auf was will ich von diesen Optionen fokussieren, und habe natürlich in der Vorarbeit schon zigfach meine beste Version von diesem Tag visualisiert, implementiert, gespürt, und dann entscheide ich mich, wo setze ich den Fokus. Ich glaube aber, dieses ineinander ziehen, dass Scheitern eine Möglichkeit ist, und auch zu gucken, was ist denn dann? Ja, es ist eine Erfahrung, that's it. Und dann war, und das glaube ich auch etwas, nicht ich bin schlecht, sondern dann ist meine Leistung an diesem Tag halt nicht genügend. Das ist eine komplett andere Ausgangslage, und ich glaube, das unterscheidet den Spitzensportler vom Leistungssportler. Ich sehe da ganz viele Unterschiede. Leistungssportler leistet unglaublich viel. Der Spitzensportler überlegt sich eher die Gedanken, wie bin ich an der Spitze? Und das sind dann, ist eigentlich weniger Arbeit als der Leistungssportler. Aber halt eher eben, was ist wirklich wichtig, effizient? Also dann ist Smart Work gefragt. Und dieser Unterschied dann mir vorzustellen, okay, was braucht es am Tag X und was muss ich machen, auch in der Vorarbeit, ich habe verschiedene Zonen, um zu diesem Zustand zu kommen, dieser optimale Leistungszustand, den kenne ich sehr gut, und das ist sicher ein, wenn ich weiß, ich strebe den optimalen Leistungszustand an und nicht unbedingt das Resultat. Das ist auch ein zweiter Punkt, und eben dann zu wissen, wenn ich am Start stehe, und dann darf ich das auch los, muss ich freigeben. Eben nicht loslassen, loslassen ist anstrengend, ich liebe freigeben. Freigeben von diesem, oh, was muss ich jetzt tun? Also das sind sicher die drei, ich würde mal sagen, drei maßgebende Punkte, die mir dann auch die Möglichkeit geben, okay, wenn die Niederlage war, das war jetzt, es war nicht per se ich, sondern ist meine Leistungsfähigkeit, die an dem, dass ich das detache, also wegnehme, dass sonst kann ich wirklich kaputt gehen darunter, auch wenn es schwierig ist. Aber dann ist es auch okay, die anderen waren dann den Tag besser. Und das gibt mir auch, mit Niederlagen umzugehen, eine bessere Möglichkeit. Und natürlich dann eben bei den Niederlagen oder auch in der Vorbereitung zu gucken, was habe ich denn für Ängste, Fantasien, nenne ich das. Jede Angst ist im Grunde der Dinge eine Fantasie von einem, ich sage immer, einem Affe der Zukunft, der so rumhüpft und doofe Sachen macht, oder ein Dinosaurier der Vergangenheit. Weißt du, so ein etwas, das gefährlich war, oder ja, vielleicht ein etwas, das ich hatte, aber definitiv die beiden Dinge sind nicht im Hier und Jetzt. Das dazu wissen, okay, diese Fantasie, die ich habe, und gerade im Spitzensport, wenn ich eine Erfahrung hatte mit Verletzungen oder jemand ist von mir gestürzt, dann habe ich ein Imprint, dann habe ich ein energetisches Muster in mir drin oder um mich herum und das darf ich rauslöschen. Also immer wieder meinen Weg energetisch klären von diesen, nenn es jetzt mal Fantasien. Also wenn ich mich verletzt habe, dann ist es ein Dinosaurier der Vergangenheit. Ich bin ja jetzt gesund, aber habe noch das Imprint vom Verletzten in mir, in der Zellebene. Und das dann, oder wo auch immer, das muss ich gar nicht wissen, das ist wie eine Verletzung, Mikroverletzung. Und ich kann mich daran hindern, in den letzten 10% Gas zu geben. Und ich denke, aber das ist ja nicht nur für 10%. Also das ist allgemein, habe ich dann weniger Energiefresser, nenne ich es.
Ich finde die Unterscheidung total spannend, der Dinosaurier aus der Vergangenheit und der Affe in der Zukunft. Weil da kriegt man ja sofort auch dieses Bild, oh, die Vergangenheit, die ist schwer, oder das ist groß, das zieht so. Und der Affe in der Zukunft, bam, 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 der kann in alle Richtungen springen und 1000 Szenarien reinbringen. Ist das aus deiner Sicht auch wirklich so, ich sag mal, ein bisschen eine unterschiedliche Qualität von Zukunft und Vergangenheit, oder würdest du das ganz anders beschreiben?
Es ist unterschiedliche Qualität, aber im Endeffekt energetisch spielt es keine Rolle, denn auch der Affe, der alles machen kann, aber der ist manchmal auch echt bescheuert, der macht halt auch Scheiß. Der verhält sich auch der verhält sich auch so, dass er eben so dumm rumhüpft und auch vielleicht falsche Sachen sagt, die reinschreit. Der Affe der Zukunft, das ist ja oft, denn oft haben wir ja Angst von etwas, das gar noch nicht ist. Wachstum ist so etwas. Die Angst, hey, wenn ich wachse im Unternehmen als Mensch, dann werde ich zu diesem Affen und mein Umfeld wendet sich ab, weil ich ein doofer Affe bin. Oder? Und das ist halt das Glass Ceiling, das mich dann abhebt, also weghält davon, wirklich erst oder zu performen oder mein Ding zu machen, wirklich meine Seelenaufgabe zu leben. Denn da habe ich Angst davor. Aber das ist noch nicht im Hier und Jetzt. Also beide, auch wenn der agiler ist, beide Figuren sind eben Figuren in einem Raum, in dem nur ich sein sollte. Im besten Fall. Ist natürlich, das wäre dann perfekt. Ich rede lieber von optimal, weil das Leben ja mir immer wieder Dinge bringt.
Waren diese Dinge, die du uns jetzt so toll, so bildlich beschreiben kannst, waren die für die junge Tanja vor 20 Jahren, 25 Jahren, wann auch immer, auch schon so präsent und klar? Oder hast du das tatsächlich über die Zeit im Spitzensport gelernt?
Ja, also grundsätzlich sicher auch jetzt im Unternehmertum habe ich immer wieder so Themen, wo ich denke, oh, okay, wie habe ich das damals gelöst? Also ich kann, für mich ist wie so, ich sag mal, die erste Karriere, also diese Sportkarriere ist wie so da. Spitzensportler sind nicht die gescheiteren, die besseren Menschen, aber die haben ganz sicher in super kurzer Zeit viel schnell lernen müssen. Weil Spitzensport ist nicht etwas, das du über gut, ich war schon mit meinen 15 Jahren Spitzensport, war ich dann alte Kuh im Stall. Aber da ist ja nicht etwas, was du über Jahrzehnte machst. Also auch Kelly Slater und Roger Federer. Aber naja, sonst und dort ist es in dieser komprimierten Phase, lernen wir sehr schnell und viel müssen. Und wenn du mich fragst, dieses Wissen jetzt klar, das war noch nicht ganz am Anfang so. Was ich mir dann erst mit der Zeit bewusst war, dass, wenn man mich fragt, was ist denn deine Geniezone? Ich liebe die Frage nach Geniezonen. Dann ist es effektiv die Arbeit mit den Energien. Ich kann die fühlen, auch meine intuitiven Fähigkeiten, die ich lange nicht als das anerkannt habe. Ich habe sie aber inne gehabt, dass ich beim Hellwissen daheim war. Wir haben ja alle diese fünf unbewussten Sinne, ganz unspektakulär, oder? Wir haben sie im Bewusstsein, aber im Unbewussten. Und die kann man nutzen. Punkt. Und ich fand es immer eher unprofessionell, die nicht zu nutzen, weil sie ja da sind. Und Das habe ich aber einfach so gemacht, ganz bewusst angesteuert. Kam es dann erst mit der Zeit und auch in, ich war eigentlich immer in einer Coaching-Situation, sei das Mentaltrainer, ich habe immer ein ganzes Team um mich geschart, um einfach effizienter und schneller zu sein, weil es geht einfach besser. Also ich glaube, wir wären alle in der Wüste, wenn wir nicht das, if it wasn't meant to be, exchanging, also diesen Austausch zu haben und auch zu, hey, wie hast du das gemacht, wie kann ich es machen, hat mich immer beflügelt. Und so sicher sehr viel gelernt. Ich glaube, und das ist mir noch ein wichtiger Punkt, wo habe ich am meisten gelernt, diese Dinge, die ich jetzt immer in ganz schwierigen Situationen, also angefangen, ich hatte mit 16, 17, ich war Epileptikerin, aber so idiopathisch, also unbegründbar. Dann wollte ich da rausfinden, wenn das unbegründbar ist, habe Ärztebücher angefangen zu lesen. Die Blau-Weißen, die kennst du gut, oder?
Ach, ja, die kenne ich alle noch.
Ja.
Krieg auch gleich ein Körpergefühl dazu.
Ja, genau. Ich sehe gerade anders. Und habe ich angefangen zu lesen, was heißt denn das? Obwohl ich ja nicht von dem Feld komme, habe gemerkt, hey, das kann eigentlich niemand genauso erklären. Und ich so, cool, dann ist die Lösung auf einer anderen Ebene und habe Bücher in andere Ebenen. Also, und dort fand ich Lösungen. Und fand ich Lösungen, aha, okay, meine Seele sagt mir was und habe dann wirklich auch Lösungen im Sport gefunden und war dann epilepsiefrei. Man hat ja immer eine Veranlagung, habe dann Rückfälle gekriegt. Aber diese innere Stimme, die ich dank dieser Epilepsie, und wenn du mich fragst, was war das Learning? Ich habe dann immer in diesen heftigen Zeiten angefangen, in mir, und zum Glück habe ich das so angefangen, zu finden, was sagt denn meine Stimme? Und die hat mir gesagt, Tanja, du kannst Sport machen, obwohl Ärzte, Eltern haben alle gesagt, vergiss es, geht nicht. Und habe so meinen inneren Guide wirklich sehr stark spüren dürfen. Und das war sicher ein Riesenschlüssel für auch meine Karriere und was ich heute mache.
Und ich glaube, diesen inneren Guide, das ist für viele Menschen so schwierig, den wiederzuhören, ja, und dahin zu kommen. Ich kann das auch von ganz vielen Patientinnen und Patienten immer wieder sagen, wenn am Anfang, genau wie bei dir, oder Dinge da sind, die erstmal vermeintlich unerklärlich sind. Wir alle finden es immer super, wenn das Problem A ist und dann mache ich B und das ergibt immer C. Und das kann ich immer und immer wieder so machen und jemand anders kann mir die Sicherheit geben, so funktioniert's. So funktioniert das Leben aber natürlich nicht. Und deshalb diesen inneren Guide wirklich zu wecken, wiederzuhaben, ist so viel wert. Und ich möchte noch einen Schritt kurz zurückgehen, weil ich bin mir nicht sicher, ob alle eben diese unbewussten Sinne wirklich kennen. Vielleicht kannst du das einfach kurz erklären, dass alle Hörerinnen und Hörer wirklich da dabei bleiben können, die das vielleicht noch nicht so kennen.
Also wir haben ja die fünf bewussten Sinne. Hören, riechen, schmecken, üben. Ich sage immer unter uns gesagt, überall dort, wo ein Loch ist, ist ein Sinn.
So ungefähr, ja.
Und das ist diese bewussten Sinne, die brauchen wir ja gerade, die beim Essen, gell, das ist ja Wahnsinn, was da alles abgeht. Das ist ja riechen, sehen, alle, das ist ja nicht nur das, was im Körper landet dann. Und das mal, und dann die haptischen Fähigkeiten und all das, die nutzen wir ja um Informationen zu sammeln, zu speichern, auch wichtig, und das Leben zu genießen und die Freude zu haben, was ja in der Tat das Ziel wäre. Und dann gibt es ja die im Unterbewusstsein. Und da sehen wir auch, wenn wir das also neurologisch, ich habe mich dann auch neurologisch weiterbilden lassen, weil das ja auch mein Thema war wegen Epilepsie, es ist ja im Kopf angelegt, die fünf Sinne im Unbewussten. Da weiß man ja mittlerweile, wo diese Zentren auch liegen. Und diese unbewussten Sinne, also hell hören, hell sehen, hell wissen, hell riechen, also das, all diese fünf unbewussten Sinne, die haben wir auch. Und da ist es noch so ein Mythos belagert. Und gerade alle denken, ja, ich möchte gerne hell sehen. Dabei, das ist wenigstens, die haben wir alle. Die nennen wir als Wort Intuition. Und da mal zu wissen, hey, auf welchem Kanal, wie so eine Radiostation, kriege ich denn Informationen? Finde ich unglaublich spannend zu merken, hey, hell fühlen haben ganz viele auch. Vor allem die, ich habe es auch in der Menschen, die mit Menschen zu tun haben, oft Schauspieler, all die Bühnenmenschen, die sind sehr oft bei hell fühlen, weil die Menschen wirklich fühlen können und so noch einen, ich sage jetzt mal, unbewussten Zugang haben zu noch besser performen. Und dann weiß man oft nicht, hey, das war jetzt mega. Aber dass der diese Skill auch braucht und bewusst einsetzen kann und damit weniger effektiv leisten muss, weil er auf der Bühne einfach oder sie auf der Bühne nur auch diese Fähigkeit wie, okay, on, und dann hilft das der Performance. Also es ist effektiv ein diese Intuition als Deck, als Wort für alle diese Sinne, die haben wir ja alles. Oder diese, auch viele nennen es Bauchstimme oder eben die Körperreaktionen. Das sind ja alles Sprachfelder oder eben dann schlussendlich nicht Sprache, also eine Art von Information, die uns eigentlich das Leben noch einfacher machen würde. Und da, die kann ich benutzen, ohne dass ich da auf dem fliegenden Teppich sitze, Räucherstäbchen, die kann ich auch anmachen, muss aber nicht, weil die sind sowieso da. Ganz eben unspektakulärer Zugang zu einer Ressource.
Und ich finde das so wichtig, oder? Und ich glaube, da müssen viele Menschen sich auch selber wieder das Vertrauen geben. Weil ich glaube, am Anfang, wenn man sich mit dem beschäftigt, dann ist man, okay, ich spüre das, aber hier habe ich ja Fakten und die sagen was anderes.
Genau.
Und je mehr man natürlich die Beweise wieder für sich sammelt, aha, das ist genau gleichwertig oder das kann mir sogar noch viel mehr Informationen geben, umso mehr kann ich natürlich auf das vertrauen. Und du hast es vorhin schon gesagt, viel im Spitzensport und wahrscheinlich auch für Menschen, die in einer High-Performance-Umwelt unterwegs sind, Unternehmerinnen, Unternehmer, Menschen in der Öffentlichkeit sind sehr kopflastig. Ja, genau wie du sagst, wir haben eine Strategie, wir entwickeln einen Plan, wie wir hinkommen. Wir haben dann alle wahrscheinlich auch einen gut ausgeprägten Schmerzpunkt, was wir dafür machen, Thema Disziplin und so weiter und so fort.
Richtig.
Ja, und du sagst genau, das ist nicht alles. Die Energie, das Energetische ist so wichtig dabei. Nimm uns da mal mit rein, was bedeutet das für dich und wie sieht das für dich auch ganz praktisch aus?
Da nehme ich dich rein, aber ich möchte gerne noch auf das reinkommen, was dein Feld ist beim Essen. Das kommt mir noch in den Sinn. Das, weil, weißt du, ich habe während dem Spitzensport, ich war ja eben, ich habe bisschen mit, ich habe dir vorhin noch gesagt, ich habe wirklich keinen Stein nicht umgedreht gelassen, um meine Leistungen zu erhöhen. Aber da war natürlich das Essen ein Punkt. Und da möchte ich dir einfach noch so auch ein Quäntchen winden, was du machst oder einfach auch sagen, wie ich das, oder ob du das nützt, so sicher wegen intuitiv und was ist denn unser Körpergefühl wieder? Ich habe dann angefangen zu gucken, nach welchem Essen fühle ich mich noch mehr in meinem optimalen Leistungszustand. Habe ganz viel getestet, mal Milch weggelassen, mal diese gängigen Muster, aber vor allem angefangen zu essen und zu fühlen. Wie fühle ich mich? Ich meine, ich liebe Pommes frites, also die French Fries, aber ich fühle mich danach nicht gut. Mhm. Der Moment vom Essen mag super fein sein, aber danach. Und das ist ja ein einfaches, aber wie ist es nach Geflügel, wie ist es nach Rotwein? Bei mir habe ich dann gemerkt, verschiedene Rotweine, es gibt einen, der mir besser tut, einen nicht. Oder beim Essen, welches Essen lässt mich einfach powerful, also und da einfach zu fühlen, ohne dein Wissen, ich finde ja Ayurveda mega, also wirklich. Ich folge dir da wirklich, weil ich das so sensationell finde, weil die Leistungssteigerung exorbitant sein kann durchs Essen. Und da finde ich deine Arbeit so wertvoll und weil ich habe mir das mühsam ohne einen Guide da geguckt, also mühsam, aber einfach geguckt, was tut mir wann gut. Und das ist ja auch Intuition, das ist auch Körperarbeit und dann sind wir nicht im Kopf. Ich weiß Proteine, weil ich habe gelesen, sondern nein, ich fühle einfach, was macht dieses Produkt mit mir. Und dann kann ich auch die Qualität unterscheiden. Das fände ich, wollte ich hier noch unbedingt sagen, weil dieses.
Oh, wichtig.
Das war auch für meine Performance wichtig. Und jetzt, auf deine Frage zu kommen. Was war es schon wieder? Vielleicht.
Das Kopflastige mit der Strategie, Disziplin, wie komme ich da hin? Dann macht es Sinn. Aber eben auch sozusagen die energetische Komponente.
Ja.
Was bedeutet das für dich und wie sieht das ganz praktisch aus?
Genau, also ganz praktisch sieht es aus, nennen wir, also ich finde das immer, das Einzige ganz wichtig ist die Zielarbeit, finde ich. Und die Zielarbeit ist etwas, was bei den meisten Menschen sofort Druck und Stress auslöst. Ah ja, muss ich wieder und sollte ich wieder. Und das ist noch ein altes Feld. Also da schwimmen wir noch im Feld von leisten müssen, wenn wir dort Stress empfinden. Und dort finde ich ganz konkret zum Beispiel, Bullet Points Ziele. Ich mag das gar nicht. Da sage ich mir, vergiss das mal, mach mal keine Bullet Points, sondern keinen ganzen Satz. Schon das und dann lies, was du aufgeschrieben hast. Laut, dreimal laut, weil wir so unseren Resonanz, ich sehe den Körper so als große Trommel, als Resonanz, unser Resonanzkörper, Körper, gibt uns Feedback, ob das ein gutes Ziel ist oder nicht. Wenn wir es dreimal lesen, spüren wir plötzlich, und die meisten Menschen spüren dann mal nichts. Oder so, ja, ist noch gut, ja, ja, doch, passt. Und dann sage ich, verreiß das Blatt, schmeiß aus dem Fenster, mach neu. Weil das Ziel muss minimal, muss dir, es darf auch ein bisschen Angst machen. Es darf dich auch ein bisschen so, aber es muss dich in irgendeine einen energetischen State bringen. Ich sage immer, das Ziel muss sexy sein, weil sexy für dich, Jan und mich sind wahrscheinlich zwei verschiedene Sachen sexy, aber sexy kann einem auch ein bisschen so Angst machen, so, oho. Aber es muss kribbeln. Irgendwas muss bewegen und dort, weil wenn ich so ein Ziel, können alle die Hörer mal überprüfen, was habe ich denn für ein Ziel, was ist, wenn ich es lese, was macht es mit mir? Und meistens sind es dann eben Kopfziele und dort spüre ich schon, wenn es nichts tut, dann ist es etwas aus dem Kopf oder dann kommen die, die eher aus der spirituellen Ecke kommen, ich nenne das oft, die haben Nirvana-Ziele, so ich will glücklich und zufrieden sein bis ans Lebensende, das ist dann auch wieder nicht greifbar. Also da, was heißt denn glücklich? Glücklich ist so ein Plastikwort. Dort ist alles drin. Also dort die Wortwahl, da kann sich jeder mal ein Ziel aufschreiben, dreimal laut lesen und dann gucken, wie könnte ich es denn noch formulieren, dass es eben anders ist. Und dort messe ich ganz viel Arbeit bei, weil das war für mich matchentscheidend. Ziele, nur Olympiasiegerin zu werden, war komplett leer. Ich musste mal einen guten Satz machen und das dann noch emotionell hinterlegen, dass wozu will ich denn das werden? Will das bewusst werden? Weil für mich ist so Erste zu werden gar nicht so wichtig. Ich fand den Impact, den ich dann habe, wenn ich das nutzen kann, um all dieses Wissen weiterzugeben, spannend. Und da, das ist eine Art von anderer Zielarbeit, dass wenn ich emotionell verbunden bin mit dem und im Körper dann als das spüre.
Und ich glaube, das ist so wichtig, oder? Dieses, wie du auch sagst, vordergründig, ja, Olympiasieg, super, toll, aber was steckt dahinter? Welchen Impact kann ich dadurch kreieren? Ja, und mir kommt auch sofort eine Situation, an die ich mich noch so gut erinnern kann. Ein paar Jahre her, meine Familie und ich waren das ganze Jahr reisen. Ich habe mein Unternehmen geführt, weiter aufgebaut. Und ich weiß noch, ich war im September an dem Punkt, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt weiter Gas gebe, dann skalieren wir es das erste Mal auf einen 7-stelligen Umsatz. Und natürlich waren mein Business Coach und alle, yes, und wir machen das und die Strategie, bam, bam, bam. Und ich weiß es noch wie heute, dass ich in Italien auf dem Campingplatz saß, vor unserem VW-Bus. Und dann wirklich innerlich war, ja, das ist ein Ziel. Ich finde es spannend, das zu erreichen. Aber für mich steckt ja eigentlich hinter allem, was ich tue, ich möchte Zeit, ich möchte es flexibel, ich möchte, dass das mir Impact, ja, kreiert, aber auch Freiheit. Und dann saß ich da und habe wirklich entschieden, ich mache das nicht. Ich mache das nicht, weil ich möchte die Zeit mit meinem kleinen Kind am Strand verbringen. Und ich weiß noch, dass alle um mich rum wirklich, was? Dein Ziel ist, Pizza zu essen am Strand und dafür gibst du dieses tolle Ziel auf, der 7-Stelligkeit. Und ich war, ja, das kann ich ja mal anders machen und wenn nicht, dann ist es auch okay. Und auch da auf körperlicher Ebene zu merken, wie frei sich das anfühlt. Ja, wie du sagst, es kommt das Kribbeln, es ist, wow, das ist so schön. Und ich weiß heute noch, wie diese erste Pizza nach dieser Entscheidung geschmeckt hat.
Oh, ich kriege Gänsehaut.
Oder? Weil es so da ist. Weil es einfach so da ist. Und das ist genau das, was du ja auch vorhin eingangs schon gesagt hast. Es braucht Mut, es braucht auch wirklich diese innere Stärke, dass sich auf sich selbst verlassen, loslassen von äußeren Komponenten, Erwartungen. Und eben der Punkt, den du ja auch schon gesagt hast, das Thema Identität. Identifiziere ich mich so krass mit einem äußeren Ziel, dass man das hätte auch schaffen können? Das ist gar nicht die Diskussion, ja. Aber identifiziere ich mich so sehr mit dem, wo ich dann auch kopflastig reingehe oder darf ich auch anders entscheiden? Und das, finde ich, sind so spannende Gespräche, die wir viel zu wenig führen, weil immer das Ziel, immer die Strategie so fest oben steht und oft ja genau das passiert, wenn wir eben nicht kopflastig sind, wenn wir nicht leistungsorientiert sind, genau wie du sagst, oder kippt es dann sozusagen komplett in die andere Richtung, ich habe gar keine Ziele im Leben, ich wandle da, schwebe da so durch. Aber es gibt ja noch einen Raum dazwischen, den du ja natürlich auch genauso besetzt. Wir dürfen ja ambitioniert sein, aber schauen, was sind die Ziele eigentlich wirklich?
Absolut. Und hey, und das ist so ein schönes Beispiel von dir. Das finde ich so zentral wichtig, denn eben, für was brenne ich wirklich? Und da eben nicht zu sagen, und dann zu fragen, für wen mache ich denn das Ziel? Oder das ist ja oft, rennen wir irgendeinen Glaubenssatz, nur wenn ich exorbitant leiste, bin ich gut genug oder werde geliebt. Und dann zu gucken, was macht denn das Ziel mit mir? Und da, das bin ich eben ganz bei dir. Deshalb sage ich immer, den optimalen Leistungszustand, ein Verhaltensziel anzuvisieren, bringt uns im besten Fall eben sowieso zu diesem Leistungsziel. Weil wenn du mit den Kindern am Strand Pizza dieses das leben kannst, dann hast du genügend Idee und bist so zuständig in deiner Seele, in deiner Mitte, dass du dann eh noch besser performst. Und eben die Zeitspanne, ich sage immer auch, was ist, wenn wir 180 Jahre alt würden? Was darf ich in dieser Zeitspanne alles tun und was muss ich jetzt tun? Und da bin ich ganz bei dir, dass eben dieses. Und sehe ich eben auch sogar im Spitzensport oder auch jetzt im Unternehmertum, wenn ich mir immer wieder frage, was ist mein optimaler Leistungszustand? Also wie will ich mich fühlen? Wie will ich mich fühlen? Und das als Hauptziel nehme, mein Fühlen als Benchmark, und ich liebe auch Mottoziele, und dann weiß ich, okay, dort gehe ich hin. Dieses Verhaltensziel ist effektiv wertvoller als das Leistungsziel. Ja. Und das in den Vordergrund zu stellen, weil das fühle ich dann auch besser.
Wie würdest du das differenzieren? Weil ich glaube, oft wird das ja so ein bisschen verwechselt, wenn wir sagen, hey, geh gerne mit dem Gefühl, was fühlt sich gut an, was fühlt sich richtig an, dass das ja manchmal auch genutzt werden kann, um zu sagen, das fühlt sich jetzt besser an, deshalb mache ich das Ziel nicht. Und es ist aber eigentlich, hält es manchmal in der Komfortzone oder ich mache den nächsten Schritt nicht, weil ich Angst habe oder, ja. Und geh dann lieber rein und sag, nee, aber es fühlt sich besser an. Wo ist da für dich die Unterscheidung? Wie merken wir auch in uns selber den Unterschied, wenn wir eher zur Komfortzone neigen oder wirklich echt und tief spüren, hey, nein, das ist eine Entscheidung und ich möchte das so?
Ich glaube, grundsätzlich gibt es zwei Typologien. Also ich würde es in drei Phasen unterscheiden. Einerseits bin ich eher der Mensch, der, also grundsätzlich die erfolgreichen Menschen, wenn man so sagt, was auch immer Erfolg heißt, also ich nenne es jetzt mal Erfolg im Außen, die haben eher das Thema, dass sie overdelivering, also dass ich muss noch leisten, 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 und dort ist man so wie, hey, was ist denn das Verhaltensziel? Weil die, wenn ich schon leisten kann als Mensch, dann darf ich eher, also sollte ich unbedingt, also nicht mal dürfen, dann musst du, Verhaltensziele fokussieren. Denn was ist denn mein Fühlen? Und aus dem Fühlen wird dann meistens die Leistung, ich liebe das englische Wort, then you own it. Dann wirst dein Leisten wird zu deinem. Und vorher ist es etwas noch, ich muss tun, also auch Spitzensport, das ist völlig degeneriert. Oder grundsätzlich für die Binse, ich sage immer, was bringt das der Welt? Und dort zu finden, wenn das dann deins wird, wenn du spürst, deshalb, so will ich mich fühlen, und dann kriegt es eine Form. Gegenüber Menschen, die diesem Erfolg noch nachhaspen oder nicht das Geld, aber nicht unbedingt nur für Startups oder Junge, gibt das dann beides, aber die dort sagen, die haben oft eben Angst von vom eigenen Erfolg. At the end ist es eigentlich immer das, weil es deine Erfahrung ist. Oft der eigene Erfolg, dann habe ich eben keine Zeit mehr, um mit den Kids das zu machen. Dann lieben mich meine Leute nicht mehr, weil ich diese bonierte Millionärin bin, obwohl sie vielleicht noch gar nicht 100.000 Umsatz haben. Weißt du, also die sind schon in dieser Angst von der Zukunft, mit diesen komischen Affäden drin, gehen da nicht. Und das andere wäre sicher, und das liebe ich so sehr, ist die Auseinandersetzung mit meinen Glaubenssätzen, Überzeugungen und Ängsten. Obwohl ich Sportlerin bin, ich sage immer, ich bin absolute Verfechterin von positivem Denken. Und weil positiv denken ist einfach halt die End nur anstrengend. Wenn ich positiv denken kann ich, nachdem ich meine Limitierungen, Hindernisse, Widerstände geheilt habe. Dann ist Positivdenken gut. Weil Positivdenken, und ich weiß noch, ich fühle mich nicht gut genug, ich glaube, ich kann das nicht. Nur wenn ich exorbitant leiste, habe ich eine Daseinsberechtigung, sind oft ihre unterliegenden Sätze. Solange dieser noch aktiv ist, dann bin ich ja mit Positivdenken arbeite, muss ich dann einen dreifachen Salto über diesen Widerstand machen. Deshalb arbeite ich so gerne mit Heilung von diesem Glaubenssatz. Denn dann ist das Denken, wie ich es haben will, gut. Also es sind von mir aus gesehen zwei Dinge. Wie unterscheide ich es? Mal aufschreiben, was sind denn meine Überzeugungen übers Leben? Und zwar die wahrhaftigen, soll ich sagen, die Ranzensätze, die nicht aus dem Kopf, ob wir einen Ranzen, ich rede immer vom Ranzen, weil das Wahrhaftige ist dort, das wir sein haben. Dazu schauen, was sind denn Überzeugungen im Leben so ganz für mich? Die würde ich dann nicht teilen oder vielleicht mit dir, aber nicht mit einem anderen Unternehmer. Und dort wird es spannend, weil dort sind, hey, was sind denn deine Ängste, da mal hinzugucken? Und dann das andere, eben ein Verhaltensziel aufzusetzen und gucken, wie fühlt sich's an, wenn ich mir die Zukunft vorstelle, werde ich eng, werde ich, und wenn ich ein Verhaltensziel aufschreibe und es wird, dann, wenn es stimmt in der Seele, werde ich eben nicht eng. Das merkt man nur, wenn man es dreimal laut vorliest und dann wirklich fühlen, was passiert im Körper. Und gegenüber, wenn ich eher dazu tendiere, nicht in die Komfortzone zu geben, dann und ein Verhaltensziel sage, wie bin ich denn, wenn ich dieses Business habe, wie will ich mich fühlen, dann wird es auch nicht eng. Also das ist über Verhaltensziele, aber dennoch die Auseinandersetzung mit Glaubenssätzen, Überzeugungen, Ängsten. Wie ist mein Konstrukt?
Danke fürs Teilen.
Nachvollziehbar?
Es ist absolut nachvollziehbar, weil es eben zeigt, dass wir wirklich uns auch tief mit uns auseinandersetzen dürfen. Weil genau wie du das sagst, oder mit dem positiven Denken. Ich erlebe das auch so, wenn wir noch so viel Blockaden, Muster, Überzeugungen mit uns rumtragen, die uns einfach nicht mehr dienen. Ich meine, was passiert da mit dem positiven Denken? Unser Körper gibt uns klar das Signal, hey, das ist nicht das Richtige. Und wir pushen uns mit nochmal und nochmal und nochmal. Ich meine, größer kann die Diskrepanz ja gar nicht werden innerlich. Ja, und deshalb gebe ich dir da komplett recht. Das macht nur dann Sinn, wenn ich natürlich auch diese Themen anschaue. Ja, wir können das schönste Kleid in unseren vollen Kleiderschrank reinstopfen. Wir werden uns nicht dran erfreuen können, wenn es immer zerknittert hinter all dem Chaos liegt, wo wir denken, oh, ich muss mal aussortieren. Das bringt uns einfach nichts.
Genau. Und wie merke ich das? Vielleicht einen ganz festen Tipp für wie die mit dem Umgang genau zu spüren. Was ist denn da? Was ich mir immer wünsche, dass wir gerade in Unternehmenkreisen, wenn man irgendwie standalone ist, aber auch für unsere Kinder, wünsche ich mir eine Frage. Und zwar, wenn sich ein Mensch öffnet und sagt, boah, ich habe da ein bisschen Schiss, oder weil er und er leistungsorientiert ist, wenn mal dieses kommt, du, ich bin nicht sicher, ob das geht, dann wünsche ich mir vom Gegenüber die Fragen, oder, und das können wir selber bei uns testen, ja nicht, ja, aber guck, das hast du doch schon geschafft, und wenn du, schau mal, was du schon alles gemacht hast und so, sondern nur eine Frage anstelle dessen. Spannend, aha, erzähl mir mehr. Wie fühlt sich das an? Punkt. Wenn ich das mache, dem Gegenüber, und auch diese Themen bei mir habe, dann erlaube ich einen Raum der Heilung, und es gibt ganz andere Gespräche, und dann kann der Mensch diesen Schmerz überhaupt mal zulassen, denn das ist ja oft das Punkt 1. Und dann kann ich dann gucken, und danach wird er schon weicher und kann mehr in die Möglichkeiten einsteigen. Aber wir, und da sind wir eben, ich denke, wenn wir an die Kinder denken, ebenfalls, so wie, ach guck, also das Bestärken ist schön und gut, aber Schritt 1 sollte in meinen Augen sein, aha, spannend, erzählen wir mehr. Und wenn da dann das Leiden immer weitergeht, sagen wir, guck, es gibt noch das und das, aber in erster Linie diesen Raum schaffen, wo wir das, und wenn wir dieses Thema bei uns kennen, dann andere auch ermutigen dazu, das zu machen. Denn was passiert, wenn ich sage, doch, das kannst du, dann mache ich so, brav, super, du kannst das. Das ist wie Schokolade essen. Das gibt so einen kurzfristigen Kick. Ich fühle mich besser und danach fliege ich noch weiter ins Loch, weil ich gelernt habe, meine Gefühle sind nicht wahr. Umfeld mir gesagt hat, nein, nein, ist ja nicht so. Guck, du hast da Erfolg, da, da, da. Und das erhöht dann das Loch in mir, diese Leere. Deshalb einen Raum, einerseits, wenn ich diese Themen kenne, bei anderen einfach sagen, aha, spannend, erzählen wir mehr. Und dann darf das Gegenüber auch sagen.
So wichtig, oder? Ich glaube, natürlich für unsere Kinder ganz klar, ist ja auch der Klassiker, hingefallen, ist doch nicht so schlimm, los, komm, weiter geht's. Ja, so, es bringt uns nicht so viel. Aber genau wie du auch sagst, natürlich auch als Menschen, ja, mit ganz normalen Ängsten, ganz normalen Themen, die wir auf natürliche Art und Weise alle mit uns bringen. Und das passiert ja so schnell, oder? Das passiert so schnell, gerade im unternehmerischen Bereich. Wenn man dann irgendwo sagt, boah, ich habe echt Angst vor dem, was kommt. Und dann sagt jemand, ja, aber bei dir läuft es doch immer gut.
Ja, genau.
Du bist doch eh schon so erfolgreich. So,
ja, ja, ja.
Ja, das stimmt. Und zeitgleich ist aber trotzdem was da. Ja, auch dieses Zeitgleiche. Das ist, glaube ich, oft auch diese Vereinfachung, die wir da versuchen, ja, jemanden anders einen Trost zu spenden, indem wir sagen, ja, aber Tanja, du hast doch schon mal Gold gewonnen.
Ja, genau.
Was nützt mir das jetzt in dieser Situation? Ja, aber du hast es doch schon gewonnen. Freu dich doch drüber.
Ja, genau.
Und zeitgleich ist aber was anderes auch da. Ganz wichtig.
Ja.
Ich würde zum Ende hin gerne noch mal kurz das Thema Identität aufgreifen, weil das ist ja auch ein sehr wichtiges. Du hast es auch vorhin gesagt, ne? Also wirklich dieser Identitätsshift auch von der Spitzensportlerin hin zu, was ist denn da noch, ist ja ein ganz spannender. Und natürlich auch für viele Menschen ist ja ganz oft die Identität so krass an ihren Job geknüpft. Ja, wenn wir uns jetzt hier in Zürich treffen und in einer Gruppe von Menschen wären und ich zu dir sage, und was machst du? Du würdest es vielleicht anders beantworten, aber wenn wir beide jemanden fragen, und was machst du, würde die Person ja nicht antworten, ich male unglaublich gern, hey, ich mache gerne Wanderung, sondern wir hätten wahrscheinlich sehr ausführlich eine Jobbeschreibung, ja, und wüssten, was die Person in einem Teil ihres Lebens macht. Thema Identität. Warum haften wir oft so an dem, was wir machen und bringen das in den beruflichen Kontext? Und wie hast du es auch geschafft, dich davon zu lösen?
Die Identität sagt es ja gerade. Es ist halt, wäre einfach, wir sind ultra multidimensionale, ultra komplexe Wesen. Diese Vereinfachung, nach der streben wir vom Tag 1 mit Glaubenssätzen, die haben natürlich eine Vereinfachung, dieses komplexe Leben. Und andererseits erfüllt es uns dann eben wirklich, also erfüllen im Sinne von, es nimmt den Raum nicht ein für das, was wir alles tun. Und diesen Raum einnehmen. Wir haben auch gelernt, und da fängt das Übel schon an, und ich bin ja ursprünglich noch Lehrerin. Frage Nummer 1 ist immer, und bitte die von heute an alle, die das hören, ändern, was willst du denn mal werden? Die größte Frage, die es gibt auf der Welt. Ich frage, ich mache beliebt, zu fragen, was willst du denn mal tun im Leben? Denn die Frage nach, was willst du denn mal werden, implementiert, weißt du was, du bist noch nichts. Und das heißt, okay, ich kann nur durch harte Arbeit, durch Ausbildungen, durch etwas, ich muss etwas werden. Holy shit, ich bin noch nichts. Und das wird in uns, das wurde, ist jetzt am Ende, aber es wurde in unsere Gesellschaft, da hat die Schule, da hat die Bildungslandschaft, ist ja immer beides gut und schlecht, aber ganz viel auch Übles gemacht, dass wir wissen, ja, ich bin noch nichts. Und wir haben 1000 Beispiele von gerade Unternehmen, die komplett aus dem, keine Ausbildung oder andere Ausbildungen haben, ein Riesenunternehmen aufgebaut. Meistens sind das nicht viel spannender unter uns. Und dort ist doch die Frage, außer wir zwei natürlich, dort ist die Frage, was glaube ich denn noch werden zu müssen? Da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen. Also Schritt 1, wenn ich da mir überlege, die Identität, welchen von Erfüllung, wie, wann fühle ich mich erfüllt, ausgefüllt, mit welchem Schild, mit welcher Kürzel, mit welcher Identität ich mir überstülpen möchte und damit einem Wunsch, so ein Affe der Zukunft, eine Fantasie, von der ich glaube sein zu müssen, gerecht bin, gegenüber von. Und wenn ich mich innerlich frage, was ist denn meine, ich sage immer eben, was ist die Suche nach der Geniezone? Was ist denn die Geniezone? Die ist von Tag 1 da. Das sind die Dinge, die uns einfach so einfach fallen und die einfach gehen. Und für mich ist es eben das Spiel mit Energien. Und somit ist die Olympiasiegerin ist ein Produkt. Und da, wenn ich zur Frage 2 komme, wie habe ich es geschafft, da mich zu nehmen? Zu realisieren oder zu spüren und die Überzeugungen, eben diese Glaubenssätze, dass ich nur was wert bin, wenn ich das und das bin, das die zu heilen, also aufzulösen. Und das kann ja schnell gehen. Aber gegenüber dem zu gucken, was bin denn ich? Und ich bin eher die Frau, die einfach super mit Energien umgehen kann und die sehen und spüren auch bei anderen und diese guiden dann richten. Und der Olympiasieg ist das Produkt, das aus dieser Geniezone entstanden ist. Aber wenn ich jetzt CEO bin oder Unternehmen XY, dann bin ich einfach die einen Skill hat, Fähigkeiten hat, auf bewusster und unbewusster Ebene, die das Produkt geleistet hat und die diese Größe geschaffen hat, also die Power hat, diese Größe zu halten. Und wenn ich kann die Power haben, eine Größe zu halten von Mutter sein mit XY Kindern oder für die Community etwas machen oder ich habe die Power haben wollen, eben ein internationales Unternehmen zu halten. Es ist mehr so, denn welchen Raum will ich? Und das wird dann wieder eben auf die Pizza-Gedanke von dir. Was ist mir wichtig? Was bin ich? Was ist mein Wesen? Und weil ich bin der festen Überzeugung, die Welt wird friedlicher, wenn alle Menschen wirklich das tun für das, was sie hier sind auf dieser Welt und nicht versuchen, ich muss noch copy-paste wie der, dann bin ich erfolgreich. Wenn, dann sind ja immer Limitierungen. Und wenn wir den Mut haben und eben durch auch die Arbeit, die du tust, die Menschen dazu bringen, noch mehr ihres zu tun, dann muss man sich auch nicht überlegen, wie bekämpfe ich den oder wie machtvoller ist der, sondern dann bin ich einfach in mir und finde es super. Und das ist doch der State, den wir haben. Ja.
Und das zeigt auch, gell, wie tief das natürlich auch in allen drinsteckt, in welchen jungen Jahren das sozusagen anfängt. Und ich bin wirklich gerade diesen Punkt, das ist das Produkt, das habe ich kreiert. Ja, aber das bin nicht ich, oder wie du sagst, es ist ein Teil von mir. Ja, es ist ein Teil, zu dem ich aktiv mit meiner Energie und so weiter beigetragen habe. Ja, vielleicht bist du heute nicht mehr bei Wettbewerben dabei, aber du hast diese Skills und setzt sie woanders ein. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Tanja, zum Abschluss des Interviews hat immer ein anderer Gast eine Frage dargelassen. Und ich habe der Person nicht gesagt, wem sie die Frage stellen wird, aber es passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Und zwar ist die Frage, die für dich dargelassen wurde, welche Angst hast du überwunden und wie hat dich das weitergebracht? Und gibt es jetzt noch Ängste, die dich von gewissen Dingen abhalten?
Da gibt's natürlich zig Ängste. und die hört nie auf, das möchte ich hier mal sagen. Also jetzt gerade im Aktuellen, da gibt es wirklich eine aktuelle Angst. Also welche soll ich dann am besten, die verbildlich? Eben die Angst zum wirklich also das Banalste ist wirklich die Angst zum Scheitern. Aber das ist so ein Plastikwort und ich möchte da reinzoomen. Es ist die Angst zu scheitern, also jetzt auch, nehmen wir die Angst zum Scheitern, die haben viele. Und dann, okay, ja, ich habe Angst, dass es nicht klappt, deshalb gehe ich es nicht an oder mache auf klein oder bin in Erstarrung. Und dann liebe ich die Art des Worst-Case-Szenario. Sondern ich frage mich und nicht einmal, was ist das Schlimmste daran? Und da hatte ich jetzt gerade die Angst zu scheitern im Sinne von eben dieses, ich nehme sie gerade mit meinem Rücken, da kam wiederum Leistungsthema, kenne ich selber. Und ich hatte jetzt gerade aktuell so ein großes Rückenthema wieder. Und da durfte ich wie mal digging in the dirt bei mir gucken, was liegt da drunter. Und habe geguckt, da ist noch ein Leistungsthema. Und ich habe das gefunden in Beziehung. Also wenn ich noch erfolgreicher werde, dann ist mein Mann, wenn ich das nicht mache oder machen muss, weil ich die Haupternährungsquelle bin. Und das Thema habe ich schon gehabt, aber es kam die nächste Schicht. Wenn ich das nicht schaffe, dann können wir das Haus nicht halten, obwohl das gar nicht so wichtig ist für mich, aber das sind ja eben so Affen der Zukunft. Dann können wir nicht mehr diesen Lifestyle, nicht mehr reisen, wo wir wollen. Und dann kann ich auch diese internationalen Freunde nicht mehr haben. Und dann habe ich mich immer weiter gefragt, und das ist das Tun. Immer zu fragen, was ist das Schlimmste daran? Und danach, was ist das Schlimmste daran, Haus nicht halten? Dann kann ich die Menschen nicht mehr sehen. Was ist das Schlimmste daran? Ungefähr, also bis zum Dead End immer fragen, was ist das Schlimmste daran? Was ist das Schlimmste daran? Und an die End kam, dann leben wir unter der Brücke. Ist komplett abstrus aus dem Kopf in der Schweiz leben, das zu sagen, aber es ist, war eine Angst in mir drin. Aber die kommt dann, das Bild, das durfte ich dann transformieren. Ich nutze da immer die Logosynthese, das ist super, ultra schnell, ist für jeden Mann machbar. Aber dieses Szenario schon mal zu haben, also, ich habe da Angst vor dem Bild, dass ich unter Brücke lande. Ja. Und das, also dieses immer nachfragen, das wäre, wie habe ich das überwunden, die Angst, dass ich mich immer gefragt habe und nicht so, das kann ja nicht sein, sondern immer weiter gefragt. Und das Endbild ist schlussendlich die Urangst. Da gibt es zig Varianten, wie wir das auflösen können.
Danke fürs Teilen. Sehr, sehr spannend. Ja, liebe Tanja, vielen Dank, dass du hier warst. Ich glaube, wir hatten ein unglaublich reichhaltiges Gespräch. Ich werde das sicher auch noch ein, zwei Mal anhören, dass ich alle Antworten, alle Ebenen, Nuancen wirklich greifen kann. Und ich finde deinen Erfahrungsschatz da drin wirklich unglaublich. Ich danke dir, dass du heute da warst, das mit uns geteilt hast. Und für alle, die zuhören, schaut mal bei der Tanja vorbei. Bin mir gar nicht sicher, hast du einen eigenen Podcast?
Na, das ist geplant für ab Sommer.
Okay, ab Sommer hören wir dann bei Tanja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank und ich gebe dir gerne nochmal das Abschlusswort an alle Hörerinnen und Hörer, wenn du noch was mit auf den Weg geben möchtest.
Ja, also auf dem Weg kann ich einfach nur geben, schnappt euch jemanden, am liebsten so wie Diana, die das hier alles macht. Denn es geht, wenn wir in Begleitung sind, geht alles schneller, geht alles leichter und macht mehr Freude. Und somit, wer ist dein Mentor, Coach, Beratung, Buddy, was auch immer und go!
Wunderbare Abschlussworte. Ich danke dir für deine Zeit, für dieses spannende Gespräch und ja, freue mich, wenn wir uns dann bald persönlich sehen.
Ja, ich mich auch.
Vielen herzlichen Dank, dass du heute bei dieser Podcast-Episode dabei warst, dass du das gesamte Interview angehört hast. Es ist aus meiner Sicht wirklich etwas, was man ruhig öfter anhören kann oder wo man für sich nochmal ins Nachwirken kommen kann. Und geh gern auf Tanja zu. Sie hat unglaublich viele spannende Komponenten auf ihrer Homepage oder auf den sozialen Medien. Sie macht demnächst auch ein Live-Event, was sicherlich sehr lohnenswert ist. Und ich freue mich, dass du heute hier mit dabei warst. Und das war auch schon die aktuelle Episode des Healthy High Performance Podcast. Ich hoffe, du hast ganz viele wertvolle Impulse für dich mitnehmen können und ich danke dir von Herzen, dass du hier heute mit dabei warst. Eine Bitte an dich, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, bei dem du das Gefühl hast, diese Person könnte auch von diesen Inhalten profitieren, dann teile bitte diesen Podcast mit dieser Person. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify hinterlässt, denn so wird der Podcast einfach von noch mehr Menschen gefunden. Wenn du Themenwünsche hast, melde dich jederzeit bei meinem Team und mir und ich freue mich, dich in der nächsten Folge hier wieder begrüßen zu dürfen.